Ja, schönen guten Morgen zusammen. Wir machen weiter mit den Gebetsanliegen. Ich habe eine PowerPoint vorbereitet. Ich habe sie genannt Rückblick, das Jahr 2018 im Rückblick. da waren auf dem Gebetsprogramm waren 3 Punkte. Ich habe sie zusammengefasst zu 2 Punkten. Der erste Punkt lautet: Bitte um Vergebung der Sünden und um Reinigung. Dazu, das ist der Punkt. Dazu eine Bibelstelle, die war da angegeben, Jesaja 58, 1 bis 5, Verse 1 bis 5. Ruf so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte mein Volk seine Vergehen vor. Zähl den Nachkommen von Jakob ihre Sünden auf. Ach, für wie fromm sie sich doch halten. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen, weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich: Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Ja, wisst ihr, was interessant ist, wo ich diese Verse gelesen habe? Jesaja wirkte als Prophet ungefähr um 740 vor Christi Geburt unter dem Volk Israel. Und er war ungefähr 70 Jahre lang Prophet, also sein prophetischer Dienst. Und die Aktualität dieses Textes ist nach wie vor unverändert. Nach fast 2800 Jahren trifft irgendwie dieser Text schon ins Schwarze. Und heute spricht Gott durch Jesaja auch zu uns und zeigt uns unseren Zustand auf. Und der Punkt lautete, den wir heute ins Gebet nehmen: Bitte um Vergebung der Sünden und um Reinigung. Und ich stelle uns jetzt 2 Fragen und eigentlich nachher noch mehr. Und daraus wird jedem von uns hoffentlich unser Zustand bewusst. Und erste Frage: Gab es im vergangenen Jahr oder in dem fast vergangenen Jahr einen Tag in deinem Leben, an dem du nicht gesündigt hast? Gab es diesen Tag? Und die 2. Frage direkt hinterher: Wird es im kommenden Jahr, in 2019, einen Tag in deinem Leben geben, an dem du nicht sündigen wirst? Ich kann mich an so einen Tag in diesem Jahr nicht erinnern. Und was noch schlimmer ist, ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass es so einen Tag im nächsten Jahr geben wird. Obwohl ich ein Kind Gottes bin. Ich weiß, Jesus hat mir meine Schuld vergeben. Ich weiß, ich bin errettet. Und trotzdem tut es gut, darüber nachzudenken und sich diese Fragen zu stellen. Genauso wie Gott durch Jesaja damals zu Israel und heute zu uns redet. Und da muss man Jesaja recht geben, wenn er sagt, wenn Gott durch Jesaja spricht, ach, für wie fromm sie sich doch halten. Und diese falsche Frömmigkeit, die hier geschildert wird, kommt aus unserem Herzen. Und ich habe acht Punkte aufgeschrieben, woran man die Frömmigkeit entlarven kann, diese falsche Frömmigkeit. Wem gehörst du, dem Teufel oder Gott? Johannes 8, 44. Wen betest du an, tote Götzen oder den lebendigen Gott? 2. Könige 17, 36. Zu wessen Ehre lebst du? Zu deiner eigenen oder zu Gottes Ehre? Römer 1, 21 bis 23. Wem dienst du? Dem Geld oder Gott? Matthäus 6, 24. Wo ist dein Schatz? In der Welt oder in Christus? Matthäus 6, 21. Wem gehorchst du? Dem Satan oder dem Vater? 1. Johannes 3, 10. Wem vertraust du? Menschen oder dem Schöpfer? Jeremia 17, 5 bis 8. Und der letzte Punkt, wen liebst du? Die Welt oder Jesus? 1. Johannes 2, 15. Und bei so vielen Möglichkeiten falscher Frömmigkeit könnte man ja den Mut verlieren, wenn man vergisst, ja, dass dafür Jesus Christus bereits schon am Kreuz bezahlt hat. Wenn wir an den Kreuzestod Jesu denken, dann wissen wir werden nicht dadurch gerettet, wie viele Tage wir ohne Sünde verlebt haben. Denn diese Tage wird es wahrscheinlich nicht geben. Es steht ja sogar geschrieben, dass von uns niemand weiß, wie oft er am Tag sündigt. Wisst ihr, wann wir beginnen, auf diese acht Fragen die richtigen Antworten zu geben? Wenn wir beginnen, Gott immer besser kennenzulernen. Und so lautet die dritte Frage: Willst du den Herrn Jesus besser kennenlernen? Die Kraft zur Veränderung kommt nur, indem wir Gott mehr und mehr erkennen. Wenn wir sein Wort lesen und um Erkenntnis bitten, dann wird Jesus uns sich immer mehr offenbaren, so wie er wirklich ist. Und dann lernen wir so zu denken, wie Gott denkt. Und wenn wir dann bei ihm am Ziel sind, wird er uns im Himmel sofort bekannt vorkommen, denn wir haben ihn ja bereits hier auf der Erde kennengelernt. Denn ob wir hier sein Wort lesen oder ihn im Himmel sehen werden, er ist derselbe. Und Paulus ermutigt uns dazu in Epheser 3, Verse 17 bis 19. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ja, und diese Kraft, die in uns wirkt, macht uns fähig dazu, wofür wir diese Kraft eigentlich auch erhalten haben. Nämlich den Menschen, um uns herum zu helfen. Denn uns wurde genauso geholfen, damals, als wir auf der Suche waren, nach dem Sinn dieses Lebens, nach Errettung, nach Heilung. Und da waren Menschen, die mit der Kraft des Herrn ausgerüstet waren und uns geholfen haben, uns auf ihn hingewiesen haben. Es waren Menschen, in denen die gleiche Kraft wirkte. Und Gott spricht durch Jesaja weiter in den Versen 6 bis 9 und macht uns deutlich, was er durch uns mit seiner Kraft erreichen möchte. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her, und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Der zweite Punkt lautet: Bitte um Erhörung und Segen in der Gebetswoche. Angegeben ist die Bibelstelle im Gebetsprogramm Psalm 141, 1 bis 2, ein Lied von David. Der 141. Psalm ist ein Ausschnitt aus den Psalmen 140 bis 142. Und dort spricht David als Prophet, als er in der Höhle war, und erinnert Gott an die Not des frommen Überrestes Israels in den letzten Tagen. Herr, höre mich an, wenn ich zu dir rufe. Ich bitte dich, komm mir schnell zu Hilfe. Lass dir mein Gebet gefallen, wie das Räucheropfer, das man dir zu Ehren im Tempel verbrennt. Nimm mein Flehen an, wie das Speiseopfer, das man dir am Abend darbringt. Ja, David bittet, komm mir schnell zu Hilfe. David wusste, er kann sich auf seinen Herrn verlassen und ihn jederzeit ansprechen. Können wir es als Beispiel für unser Leben nehmen, für diese Gebetswoche nehmen? Natürlich. Aber wie ist dein Jahr verlaufen? Und wie ist mein Jahr verlaufen? Haben wir die Hilfe des Herrn, immer erlebt und erfahren, wenn wir ihn angerufen haben? War es immer so klar und deutlich, wie wir es uns in dem Moment gewünscht oder vorgestellt haben? Und ich stelle eine Frage: Hast du dieses Jahr eine Gebetserhörung erlebt? Und ich nehme mal an, wahrscheinlich ja. Ich habe mindestens eine Gebetserhörung erlebt. Und ich schätze mal, wenn ihr anfängt zu erzählen, da wird vieles zusammenkommen. Aber die zweite Frage lautet: Wurden alle deine Gebete erhört? Und ich vermute mal nein. Auch meine Gebete wurden nicht alle erhört, so wie ich es mir vorgestellt habe. Habe ich überhaupt recht, wenn ich sage, dieses Jahr ist anders verlaufen, als du oder ich es mir vorgestellt haben? Und ich glaube ja. Wir haben alle, jeder von uns hat wahrscheinlich dieses Jahr sich anders vorgestellt, als es dann letzten Endes verlaufen ist. Und wir bitten heute um Erhörung und Segen für das kommende Jahr. Und trotzdem wissen wir, dass auch ja das kommende Jahr, ganz anders verlaufen kann, als wir es uns vorstellen. Hinzu kommt, dass jeder von uns Erhörung und Segen sich anders vorstellt. Und so bin ich auf einen anderen Psalm noch gestoßen, auf den Psalm 77. Es ist ein Psalm Asafs. Auch dieser Psalm ist auf Israel bezogen und muss auf die letzten Tage angewendet werden. Psalm 77, Verse 1 bis 11. Ein Lied von Asaf für Jedutun. Ich rufe zu Gott, ja, ich schreie mein Gebet hinaus, damit er mich endlich hört. Ich habe große Angst und sehe keinen Ausweg mehr. Unaufhörlich bete ich zu Gott, sogar in der Nacht strecke ich meine Hände nach ihm aus. Ich bin untröstlich. Wenn ich an Gott denke, fange ich an zu seufzen, grüble ich über meine Lage nach, so verliere ich allen Mut. Ich kann nicht schlafen, weil er mich wach hält. Die Unruhe treibt mich umher und lässt mich verstummen. Ich erinnere mich an frühere Zeiten, an Jahre, die längst vergangen sind, als ich beim Spiel auf der Harfe noch fröhlich sein konnte. Jede Nacht grüble ich nach. Das Herz wird mir schwer, weil meine Gedanken immer um die gleichen Fragen kreisen. Hat der Herr uns für alle Zeiten verstoßen? Wird er nie wieder freundlich zu uns sein? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Gelten seine Zusagen nicht mehr? Hat Gott vergessen, uns gnädig zu sein? Warum verschließt er vor uns im Zorn sein Herz? Das ist es, was mich am meisten schmerzt. Gott, der Höchste, verhält sich jetzt anders als vorher. Er setzt sich nicht mehr für uns ein. Ich lese direkt auch die nächsten Verse hinterher. Ich erinnere mich an deine großen Taten, Herr, und denke an die Wunder, die du einst vollbracht hast. Ich führe mir vor Augen, was du getan hast. Immer wieder mache ich es mir bewusst. O Gott, heilig ist alles, was du tust. Kein anderer Gott ist so mächtig wie du. Du allein bist der Gott, der Wunder vollbringt. Du hast die Völker deine Macht spüren lassen. Mit starker Hand hast du dein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit, die Nachkommen von Jakob und Josef. Als dich die Wasserfluten sahen, begannen sie zu brodeln, sogar die Tiefen des Meeres erzitterten vor dir. Aus den Wolken floss strömender Regen, gewaltige Donnerschläge krachten und deine Blitze durchzuckten die Luft. Ja, im Sturm donnerte deine Stimme, grelle Blitze erhellten die Erde, sie zitterte und bebte. Du bahntest dir einen Weg mitten durch das Meer. Dein Pfad führte durch mächtige Fluten, doch deine Spuren konnte niemand erkennen. Durch Mose und Aaron, deine Diener, hast du dein Volk wie ein Hirte geführt. Ja, diesen Psalm 77 kann man ohne Probleme in zwei Teile einteilen, was ich auch getan habe, die Verse 1 bis 11 und dann die Verse 12 bis 21. Und der erste Teil dieses Psalmes, ja, der erinnert mich an ein Gebet ungefähr dieser Art. O Gott, wenn es dich gibt, rette meine Seele, falls ich überhaupt eine habe, damit, wenn ich sterbe, in den Himmel komme, falls es einen Himmel gibt. Und wenn jemand so ein Gebet betet, es kann sein, dass es sich auch lustig anhört, aber wenn jemand so ein Gebet spricht, dann weiß man, er ist in Schwierigkeiten. Und man kann auch diesen ersten Teil des Psalms 77 überschreiben mit den Worten, wenn Gott Gebete nicht erhört. Und das ist der Titel des Buches, aus dem ich gleich auch Teile zitieren möchte. Und Asaf sagt uns nicht, was seine Not ist. Vielleicht hat er alles verloren durch eine Umweltkatastrophe oder durch Krankheit. Und wir erkennen die Ursache seines Kummers hier nicht. Aber wir wissen, dass seine Gefühle durcheinander sind und dass er verzweifelt ist. Und dieser Text hört sich auch glaubhaft an. Und wir Gläubige wollen vielleicht auch oft nicht zugeben, dass Zweifel auch ein normaler Teil unseres Lebens ist. Zweifel ist auch ein normaler Bestandteil eines Christenlebens. Und ich glaube, dass es zum Wachstum und Reifeprozess eines Christen dazugehört, ja Zweifel durchzustehen, damit Gott uns zu einem Glauben führen kann, der nicht mehr so leicht zu erschüttern ist. Und es kann sein, dass du dich in diesem Jahr für ein Leben mit Jesus entschieden hast und glaubst, ab jetzt gehören meine Zweifel und Ängste der Vergangenheit an. Aber wenn wir zum Beispiel Jesus sein Gebet in Gethsemane sehen, dann muss es nicht so sein. Und wir sehen dort Jesus seine Not und Sorge über das, was vor ihm liegt. Wir kennen die Geschichte, wir wissen, wie Jesus in Gethsemane gebetet hat und er ruft zum Vater und was er sagt, ist eigentlich Folgendes. Ich verstehe nicht, was das soll. Wenn irgendwie möglich, dann lass diesen furchtbaren Kelch an mir vorübergehen. Und wenn wir Menschen sehen, die in so einer Situation sind, dann möchte man ihnen sagen, bete weiter. Aber ist es immer das Richtige in so einer Situation, was man tun sollte? In Vers 6 haben wir gelesen, da erinnert sich Asaf an frühere Zeiten, als es ihm gut ging. Aber auch das hat ihm nicht geholfen. Und in Vers 11, da gipfelt eigentlich diese Ratlosigkeit in den Worten, was wir gelesen haben. Das ist es, was mich am meisten schmerzt. Gott, der Höchste, verhält sich jetzt anders als vorher. Er setzt sich nicht mehr für uns ein. Also er glaubt, Gott hat sich verändert. Gott ist nicht mehr derselbe. Und alles, worauf er sich früher verließ, was ihm Trost war, zerbröckelt unter seinen Füßen. Was kann er jetzt tun? Und wie kann er aus dieser Krise und aus diesen Zweifeln erlöst werden? Und ab Vers 12 wendet sich dieser Psalm um 180 Grad. Und ich lese uns die Verse 12 und 13 noch einmal vor. Ich erinnere mich an deine große Taten, Herr, und denke an die Wunder, die du einst vollbracht hast. Ich führe mir vor Augen, was du getan hast. Immer wieder mache ich es mir bewusst. Ja, was hat sich hier verändert? Der Psalmist hört auf sich zu sehen und darüber nachzudenken, was er getan hat, und beginnt auf Gott zu schauen und zu sehen, was Gott getan hat. Und jetzt verstehen wir, worum es in Psalm 77 wirklich geht. Der Psalmist hat seine Probleme zunächst aus seinem eigenen Blickwinkel heraus gesehen. Und sein Beten war ich-bezogen. Er beginnt mit dem Gedanken, sieh nur, wie angefochten ich bin. Sieh, wie ich rufe und nichts passiert. Und wenn das Ich im Mittelpunkt steht, dann übernimmt unser Herz die Führung und der Verstand wird von den Gefühlen dominiert. Doch als der Psalmist in Vers 12 seine Blickrichtung ändert, ändert sich auch sein Gebet. Anstatt sich auf seinen eigenen Schmerz und Selbstmitleid zu konzentrieren, konzentriert er sich jetzt ganz auf Gott und auf Gottes Wünsche. Und ich zitiere, Es gibt nur eine Antwort auf das Schweigen Gottes. Gott will, dass der Psalmist auf eine tiefere Ebene des Glaubens gelangt. Die Zeit von Anfechtung und Zweifeln ist Teil eines Entwicklungsprozesses, der uns geistlich gesehen klüger werden lässt. Es gibt ein geistliches Prinzip, das wir nicht abstreiten können. Wenn Gott immer sofort auf unsere Hilferufe reagieren würde, dann würden wir geistlich immer unreif bleiben. Wir würden immer nur von unseren Gefühlen und Launen bestimmt. Unsere Gebete würden immer nur um uns kreisen, anstatt um Gott. Unsere Einstellung wäre menschlich, nicht geistlich. Ja, noch eine Frage an uns Eltern. Erfüllt ihr euren Kindern sofort jeden Wunsch, den sie haben? Warum eigentlich nicht? Weil wir als Eltern wissen, es würde unseren Kindern schaden. Wie viel mehr weiß Gott, was gut für uns ist und was nicht? Und wenn es ein Ereignis gab, das Israel als von Gott gesegnetes Volk auszeichnet, dann war es sicher die Zeit, als Gott das Volk aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Und dieses alttestamentliche Ereignis bestimmt Israels Identität bis heute. Und das wird sie für alle Zeiten bestimmen und speziell durch das Passafest. Und das Buch der Psalmen kommt immer wieder auf dieses Geschehen zurück. Und auch in diesem Psalm ab Vers 16, als Gott die Plagen über Ägypten brachte und auf wundersame Weise durch das Rote Meer führte und das Volk vor dem ägyptischen Heer in Sicherheit brachte. Gott ernährte sie in der Wüste und zog bei Nacht in einer Feuersäule und am Tag in einer Wolkensäule vor ihnen her, um nur ein paar Dinge zu nennen. Wunder sind in der Bibel eine Ausnahme. Auch wenn es uns beim Volk Israel anders vorkommt. Aber das liegt daran, weil wir immer wieder Wunder erleben wollen. Deswegen glauben wir, dass die Bibel ist voller Wunder. Allerdings ist die Häufigkeit von Wundern unter diesem Volk Israels wirklich beeindruckend. Und wir glauben immer, wenn wir nur wundersame Sachen erleben würden, so würde unser Glaube immer größer werden. Aber ist es wirklich so? Gott hat in der Wüste sehr gut für sein Volk gesorgt. Und wir lesen an vielen, vielen Stellen, wie das Volk trotzdem jammerte. Und dann sprach Mose mit Gott und Gott schaffte immer wieder eine Lösung. Und so ging es eine Weile lang bis 4. Mose 11. Und die Überschrift von 4. Mose 11, die lautet: Das Volk ist unzufrieden. Und sie wollen endlich wieder Fleisch essen, so wie in Ägypten. 4. Mose 11, Verse 31 bis 34. Der Herr ließ einen starken Wind aufkommen und trieb gewaltige Schwärme Wachteln vom Meer herbei. Sie fielen in der Nähe des Lagers zu Boden und blieben im Umkreis von etwa 30 Kilometern bis zu einem Meter hoch liegen. Die Israeliten brauchten den ganzen Tag, die Nacht und auch noch den nächsten Tag, um die Vögel aufzulesen. Jeder hatte hinterher mindestens 10 große Körbe voll. Doch kaum hatten die Israeliten sich die ersten Fleischstücke in den Mund geschoben, da fehlt ein Stück, da entlud sich der Zorn des Herrn. Sehr viele starben. Zur Strafe für ihre Gier. Man begrub die Toten in der Nähe des Lagers und nannte den Ort Gräber der Gier. Also diese Geschichte mit dem Verlangen nach Fleisch ist auch ganz anders ausgegangen, als sie sich es vorgestellt haben. Sie haben sich Fleisch gewünscht und sie haben Fleisch bekommen. Und in Psalm 106 wird dieses Ereignis auch erwähnt. Und dort steht im Vers 15, wegen ihrer Gier schickte der Herr eine schreckliche Seuche. Und andere Übersetzungen nennen es Schwindsucht. Und heute heißt Schwindsucht, das ist Tuberkulose Typ C. Und so viel Fleisch und heiße Sonne haben sich nämlich nicht vertragen. Und so ist die Krankheit unter ihnen ausgebrochen. Und heute stehen auch wir in der Gefahr, gierig zu sein. Wir leben in einer Zeit des Überflusses, den es vorher in der Weltgeschichte noch nie gegeben hat. Und wenn wir alles bekommen, was wir uns wünschen, dann besteht die Gefahr der Gleichgültigkeit. Und wie bei den Israeliten schon in der Wüste, ja, dass sie nicht mehr Sklaven waren, spielte auf einmal keine Rolle mehr. Es machte keinen Unterschied mehr, ob sie frei waren oder nicht. Und das sagt ja das Wort Gleichgültigkeit auch aus. Es ist alles gleichgültig. Und genau das erleben wir heute. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr in der Gesellschaft. Alles ist gleichgültig. Und wisst ihr, was gefährlich ist, wenn wir Gott immer wieder um etwas bitten, obwohl wir ganz genau wissen, es ist gegen seinen Willen. Und die Gefahr ist dann tatsächlich, dass Gott es uns gibt. Und morgen werden wir Silvester feiern und es wird wieder Feuerwerk geben. Und es erinnert mich an das Lied von Vincent Weiss, wo es im Refrain heißt: Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, als wenn es nur für heute wäre. Denn dieser Augenblick kommt nie zurück. Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk. Die ganze Welt kann uns gehören. Verbrenn die Raketen Stück für Stück und lebe wie ein Feuerwerk. Und alles ist so schnell vorbei. Asche und Erinnerung ist, was morgen überbleibt. Ist egal, dann halt nochmal, da ist noch so viel mehr. Kann man diesem Vincent Weiss zustimmen? Interessant ist, der Vincent Weiss ist 25 Jahre alt, er schreibt so ein Lied und ihm hören alle zu und das Lied ist sofort ganz oben in den Charts gewesen. Interessant ist, Gottes Wort ist viel älter als 25 Jahre alt. Und ihm wird nicht mehr so viel zugehört wie diesem Vincent Weiss. Und die Älteren von uns wissen, dieses Leben, da ist nicht so viel mehr. Dieses Leben hat nicht so viel zu bieten, wie es sich hier so schön anhört in diesem Lied. Und wenn man wirklich anfängt, diese Gedanken aus diesem Lied umzusetzen, da wird auch nicht mehr als Asche übrig bleiben vom Leben. Da wird kein Inhalt übrig bleiben. Und deswegen lasst uns, ja, bevor wir Gott um etwas bitten, uns zuerst Gedanken machen und auf Gott schauen, über Gott nachdenken. Denn seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und lasst uns erstmal erinnern, was er getan hat und was er tut. Und nicht das, was wir getan haben oder das, was wir tun wollen. Und erst dann anschließend ins Gebet gehen, wenn wir uns ja der Gegenwart Gottes und seiner Kraft bewusst sind. Und dann, egal wie die Antwort dann Gottes ausfällt, ob er dann auf unser Gebet Ja sagt oder ob er auf unser Gebet Nein sagt oder ob er schweigt. Wenn wir es aus der richtigen Perspektive betrachten, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Und übermorgen, da schreiben wir das Jahr 2019. Und wir wissen nicht, was dieses Jahr uns bringen wird. Aber eins weiß ich für mein Leben und ich weiß es auch für dein Leben, es wird anders verlaufen, als du und ich es uns vorstellen. Und lasst uns jetzt ins Gebet gehen und diese beiden Punkte mit ins Gebet nehmen und auch die Punkte davor. Ich habe leider keine Übersicht erstellt. Ja, und lasst uns ins Gebet gehen.